Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Genau, mein Name ist Gerrit, ich bin der Pastor der Kirche für Siegen. Schön, dass du heute hier bist, an diesem besonderen Adventssonntag. Heute ist der erste Advent, die Adventszeit hat begonnen, die Weihnachtszeit hat begonnen. Die vorweihnachtliche Zeit. Ich weiß nicht, was das mit dir macht. Der Basti hat das jetzt so gemeint, als wäre ich jetzt der übelste Weihnachtsfan. Nur weil ich einen Norweger-Pulli anhabe und keinen Weihnachtspulli. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Es gibt so unterschiedliche Weihnachtstypen. Es gibt die Typen, die quasi jetzt schon sagen, hey, alle Leute haben jetzt schon einen Weihnachtsbaum. Gerrit, wir brauchen jetzt auch schon einen Weihnachtsbaum. Oder ob du so ein Typ bist wie ich, der so ein bisschen in die Weihnachtszeit reinstolpert und auch jetzt der erste Advent und das schauen wir alles mal. Bei uns war früher so, wir haben immer am 24. glaube ich erst unseren Weihnachtsbaum geschmückt. Ja, ich bin noch so aufgewachsen, das Haus wird erst geschmückt, wenn der Totensonntag vorbei ist. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das macht man einfach so, ob das gut ist oder nicht, ist die Frage. Aber je nachdem, was du für ein Typ bist, ob man so in eine Weihnachtszeit reinstolpert. Und wir wollen in dieser Weihnachtszeit mit einer Predigtserie starten, wo wir uns die nächsten Sonntage Menschen anschauen wollen, die eine Begegnung haben mit dem König, mit dem Retter, eine Begegnung haben mit Jesus. Und Lukas 2, kennt ihr bestimmt alle, ist die Weihnachtsgeschichte, das war auch unsere Tradition früher. Nach der Kirche, landeskirchlich aufgewachsen, dann ins Wohnzimmer zusammengesessen und dann Lukas 2 lesen. Kennt das jemand? Ja, so da in der Stube noch sitzen, dann Lukas 2 lesen. 10.000 Mal gehört. Wenn ich die Geschichte jetzt lesen würde, jeder von uns hat die schon mal gehört, weiß ganz genau, wie es abläuft. Hirten, Weisen, der Stern da noch und dann liegt da so ein Kind in der Krippe. Wir kennen das alles, ne? Für uns ist es so richtig normal geworden. Ja, die ganze Szenerie mit Maria und Josef, ist es überhaupt noch was Besonderes für uns? Wir kennen das alle einfach schon, ne? Und heute wollen wir uns die berühmteste und bekannteste Teenie-Mom der Menschheitsgeschichte anschauen. Und das ist die Maria. Maria war nämlich zwischen 12 und 14 Jahre alt. Wenn wir von ihr hören in der Bibel, ist sie ungefähr in diesem Alter. 12 bis 14 Jahre. Und sie ist verlobt mit Josef. Vielleicht für uns westliches Denken ein bisschen schwierig, das einzugliedern. Ein 12-jähriges, 13-jähriges Mädchen ist verlobt. Aber wir wollen direkt in den Text reinschauen, und zwar in Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Ich muss klicken. Yes. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Ich muss von da ablesen. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragt Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügt hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagt Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Und wir gehen mal zurück auf die Einleitung, quasi die Verse 26 und 27 sind so ein bisschen eine Einleitung für diesen Teil. Und es geht um einen Engel, der eine Botschaft überbringt. Und Engel waren oft Überbringer von Botschaften. Das griechische Wort von Engel ist der Angelos. Und das kann man nicht nur mit Engel, sondern auch Gesandter oder Bote übersetzen. Also ein Engel hatte schon so eine Aufgabe von Überbringen von Nachrichten. Und in dem Kontext, wenn wir jetzt quasi den Teil da vorlesen, die Verse vor dem Abschnitt, lesen wir von dieser Elisabeth, die übrigens die Tante von Maria war. Und da lesen wir schon, da kommt der gleiche Engel, kommt zu Elisabeth und verkündigt ihr quasi, dass sie schwanger werden wird. Und also er hatte diese Rolle, Botschaften zu überbringen. Und Elisabeth, kurze Side Note, ist die Mutter von Johannes, dem Täufer. Und das ist erstmal die Einleitung, der Kontext, der wird ja erstmal klar gemacht. Und dann kommt der Dialog. Und es wird auch nicht gesagt, wie er aussieht, ne? Es wird einfach nur gesagt, diese akustische Stimme, sei gegrüßt, spricht der Engel. Und was auch wichtig ist hier in diesem Teil, er kommt herein. Es wird nicht gesagt, ob es eine Person ist oder wie der Engel aussieht. Es wird aber gesagt, er spricht und er kommt aber herein. Also es war anscheinend irgendwas Sichtbares für Maria dort. Und er begrüßte Maria und Maria erschrak. Vielleicht liest man diese Stelle immer so ein bisschen und man überliest es auch schnell. Maria erschrak zutiefst. Aber warum erschrak Maria zutiefst? Ja, natürlich würden wir vielleicht auch uns erschrecken, wenn auf einmal eine Person, ein Engel oder was auch immer da ist. Aber das hat hier ein bisschen mehr zu sagen als nur das. Und zwar erschrak sie. Wir müssen uns den Punkt, wo wir quasi heilsgeschichtlich sind, also wo wir in der Bibel sind. Hier ist quasi das Neue Testament beginnt hier. Und der Gott Jahwe hat 400 Jahre lang nicht gesprochen zu dem Volk. Früher im Alten Testament hat Gott immer gesprochen durch Propheten, durch Menschen, hat er quasi zu dem Volk gesprochen. Und da war 400 Jahre lang Stille. 400 Jahre lang hat das Volk Israel nichts von diesem Gott Jahwe gehört. Und dann kommt dieser Engel zur Maria und begrüßt sie auch noch mit einem alttestamentlichen Gruß. Ja, Gnade sei dir zugeteilt, der Herr ist mit dir. Also es ist schon etwas, was bei Maria schon im Kopf klingelt und sie wahrscheinlich direkt erkennen lässt, okay, das ist ein Auftrag des Jahwes, der Gott Abrahams. Und dann kommt der Auftrag, Vers 31, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du den Namen Jesus geben. Das heißt, der Auftrag ist erstmal, Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn hervorbringen und du sollst ihn Jesus nennen. Und die Erklärung, also dann erstmal das, wie soll das gehen? Ja, sie ist ja noch unberührt, sie ist ja noch nicht verheiratet, wie soll sie da schwanger werden? Genau, und dann, sie hat quasi die Frage, wie soll das funktionieren? Und der Engel gibt ihr eine Antwort, die aber absurd ist. Also für uns zu überlegen, diese Antwort wäre ja, die es eigentlich nicht zufrieden bringen. Ne? Der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also was das für eine Antwort auch. Ne? Und trotzdem gibt Maria eine kurze und knappe Zusage. Wir hören das und am Schluss sagt sie einfach nur ganz kurz, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Und vielleicht klingt es für dich völlig normal auch, ne? Also für uns, wir sind ja so aufgewachsen, wir haben es gerade eben auch gesungen, ja, Jesus ist von einer Jungfrau geboren. Für uns sind diese ganze Szenerie ist für uns ganz klar. Sie musste diese Botschaft bekommen, dass sie schwanger werden wird. Für uns ist das normal. Aber wir schauen jetzt mal und versetzen uns mal in diese Lage von diesem 13-jährigen Mädchen. Maria, ein Engel kommt, gibt ihr die Botschaft. Der Gott, eine Botschaft Gottes, der Gott, der 400 Jahre lang nicht gesprochen hat. Den Gott, den sie nur von der Tora und von den Schriften, die in der Synagoge vorgelesen wird, kennt. Sie kennt diesen Gott gar nicht. Der Gott hat nie mit ihr gesprochen. Und sie soll schwanger werden durch den Heiligen Geist. Und jetzt sehen wir das 13-jährige Mädchen, das auf einmal schwanger wird. Und es ist ein bisschen schwierig, selbst wenn alle wissen, dass sie nicht verheiratet ist. Und sie muss den Leuten erstmal erklären, warum ist sie denn überhaupt schwanger? Sie ist in der Schamgesellschaft groß geworden. Also heutzutage würde man sagen, was geht dich das an? Ja, ist meine Sache. Aber damals in der Schamgesellschaft ist es etwas, da wird das Ansehen von der Gesellschaft geprägt. Das heißt, da wäre schon die Theorie, okay, was war da eine Affäre, warum ist die auf einmal schwanger, die sind auch noch gar nicht verheiratet. Also es ist schwer zu erklären. Und für Maria aus, die kann ja auch nicht einfach sagen, ja, kein Stress, ganz ruhig, ihr denkt, das wäre eine Affäre. Nein, nein, ich bin schwanger vom Heiligen Geist, ein Auftrag von Gott. Der hat gesagt, ich soll schwanger werden und da ist, Jesus kommt da. Also es ist schwer zu erklären, auch eine Person, auch heutzutage schon, auch zu erklären, ja, keine Angst, das ist ein Auftrag, den ich habe. Und das ist ein Risiko, welches ihr Leben beeinflusst. Ne? Wenn sie sagt, ja, ich nehme da den Auftrag an, ich werde schwanger, ist es ein sehr, sehr großes Risiko für sie, für Josef. Und dann dieser Einwand, den sie bringt, wo sie sagt, hey, wie soll das denn funktionieren? Ich bin da noch gar nicht verheiratet. Bei der Vorbereitung habe ich so ein bisschen überlegt, ja, natürlich, wieder so eine typische Ausrede, wo wir vielleicht öfters mal in der Bibel lesen, wo Mose zum Beispiel auch den Auftrag bekommt, du sollst mein Volk aus Ägypten befreien. Und Mose direkt sagt, nee, nee, das kann ich gar nicht. Ich kann gar nicht so gut vor Menschen reden. Muss ja jemand anderen suchen. Ja? Oder Jeremia auch bekommt den Auftrag, geh zu meinem Volk und bring ihnen die Botschaft. Und Jeremia sagt erstmal eine Ausrede, nee, das kann ich ja gar nicht. Ich bin viel zu jung. Mir hört ja gar keiner zu. Und ich habe erst gedacht, vielleicht ist es hier auch so eine Ausrede von Maria, wo sie sagt, hä, wie soll das gehen? Such dir lieber irgendjemand anderen. Aber es ist keine Ausrede, die sie hat, sondern sie verlangt auch kein Zeichen. Sie sagt doch nicht, hey Engel, bevor ich da irgendwie mit reinkomme, gib mir erstmal ein Zeichen, dass es auch wirklich der Auftrag Gottes ist. Damit ich mir auch sicher bin, bei dem großen Risiko will ich aber auch sicher sein, dass da Jahwe, der Gott Abrahams, dahinter steckt. Es ist keine Ausrede und kein Zeichen, sondern sie möchte einfach nur eine Erklärung haben. Das beeinflusst ihre Antwort nicht, aber sie möchte einfach nur, sie verlangt nur nach einer Erklärung. Wir würden vielleicht eher so ticken mit dem Zeichen oder vielleicht auch die Ausrede. Eine große Veränderung, ein Jobwechsel, wo wir schnell bei der Ausrede sind, boah, das ist viel zu großes Risiko. Oder ein Zeichen, hey Gott, wenn du wirklich willst, dass ich Pionier in Papua-Neuguinea werde, dann brauche ich ein Zeichen auch dafür, dass es dein Weg ist. Aber Maria fokussiert sich nicht auf das Risiko, was sehr, sehr groß ist, ne? Was ihr Leben beeinflusst. Sie schaut nicht auf das Risiko, sondern sie schaut auf die Vision. Und diese Vision gibt der Engel ihr auch. Ja, erstmal sagt er, du wirst schwanger werden und du sollst diesen Sohn, dieses Kind sollst du Jesus nennen. Jesus ist quasi der hellenistische Name, aus dem Hebräischen ist es dann Yeshua und bedeutet, der Herr ist Rettung. Das ist erstmal den Namen, den sie ihm geben soll und dann die Vision. Vers 32, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron eines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Der Auftrag ist nur Vers 31. Du wirst schwanger werden, ein Sohn, nenn ihn Jesus. Und dann kommt die Vision. Dieser Sohn, dieser Jesus wird groß sein und wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Das ist die Vision, die der Engel Maria gibt. Bei dem ganzen Risiko, was dahinter steckt, ist das die Vision. Und bei dem hebräischen bei dem hebräischen Hörer klingelt da was. Also auch bei Maria hat da etwas im Kopf geklingelt, als sie Verse 32 und 33 gehört hat, nämlich Worte von Jesaja, der 740 Jahre vorher diese Vision von Gott hatte. Und zwar Jesaja 9, Verse 5 und 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das ist genau das, was der Engel gesagt hat, das sind genau die, der Inhalt ist genau das, was der Engel in seiner Vision sagt. Und dann die anderen Verse, die vorher auch bei Jesaja stehen, sind: Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Das ist, was bei Maria dann im Kopf klingelt. Sie hört quasi die Vision von dem Engel und denkt an diese Verse auch. Die hat sie mich schon mal gehört. In der Synagoge wird die Schriftrolle mehrmals öfters vorgelesen auch. Dieser Gott, Gott ist mit uns. Und das ist genau, was das Volk Israel genau in diesem Moment hören musste. Ein Gott, der 400 Jahre lang nicht gesprochen hat, braucht diese Nachricht von Immanuel. Braucht diese Nachricht von Jesus, Gott ist mit uns, Gott rettet. Und weil Marias Blick auf der Vision ist, nimmt sie das Risiko in Kauf. Die Vision überschattet das Risiko. Und wie oft ist unser Blick erstmal nur immer auf das Risiko gerichtet, wenn wir einen Auftrag von Gott bekommen? Oder wenn wir merken, okay, da ist was, da werde ich in eine Richtung, da ist der Heilige Geist, der mich in eine Richtung schubst so ein bisschen und auf einmal kommen, ploppen Dinge auf, Türen gehen auf, Gott spricht zu mir und ich merke, oh, das ist irgendwie der Weg, wo Gott mich haben möchte. Vielleicht mache ich einen Job gerade, der mir gar keine Freude macht, der mir gar keinen Spaß macht, der gar nicht meine Leidenschaft ist. Und vielleicht könnte man ja auch etwas machen, was deine Leidenschaft ist. Aber das Risiko ist ja viel zu hoch. Ja? Was ist, wie viel verdiene ich dann? Dieser Wechsel, ich habe meine Familie zu ernähren. Wir haben den Blick auf das Risiko und nicht auf die Vision. Wo hat Gott dir einen Auftrag gegeben? Oder auch nur eine Richtung gezeigt, eine Tür geöffnet vielleicht auch nur. Und du wächst und schaust und fokussierst dich auf das Risiko und nicht auf die Vision. Ich habe jetzt die ersten 40 Minuten sehr viel und sehr schnell geredet. Und eine Predigt ist einmal Inhalt weiterbringen, habe ich so gelernt. Aber es ist auch was Persönliches. Und bei manchen Predigen kann man nicht anders, als persönlich zu werden und Dinge aus meinem Leben zu teilen, die mich betroffen haben. Und zum Beispiel, ich war in einer Situation, wo ich genau diesen Punkt hatte, wo ich gemerkt habe, da war ich noch gar kein Christ, ne? Also da war ich 23 Jahre alt, wo ich diese Anfrage, nach Tansania zu gehen, bekommen habe. Ich war einmal für 4 Wochen da, habe mir das angeguckt, hatte nichts mit Jesus zu tun, war 4 Wochen da, bin nach Hause gekommen, habe gesagt, auf keinen Fall gehe ich in dieses Land. Nicht immer fließend Wasser, fast kein Strom, Internet, wenn ich Glück habe. Also warum soll ich da? Ich werde man wird besonders gesehen, einfach weil man eine andere Hautfarbe hat. Warum sollte ich dort ein Jahr verbringen? Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, auf keinen Fall. Und ich war mit einer Missionsgesellschaft im Gespräch. Die hätten mich auch ausgesendet, auch die wussten, ich habe mit Gott nichts zu tun. Und dann weiß ich noch, auf der Terrasse habe ich den Anruf bekommen von dem Missionstypen und da habe ich gesagt, Gerrit, ich muss es jetzt wissen. Möchtest du ein Jahr lang ins Ausland gehen, nach Tansania oder nicht? Ich brauche jetzt die Entscheidung. Und ich habe vor meinen Eltern auch schon gesagt, auf keinen Fall. Und ich weiß, das sind so Momente, die habe ich jetzt noch genau im Kopf. Ich weiß noch, wo ich stand, das Telefon in der Hand. Und ich wusste, ich muss dieses Jahr machen, auch wenn ich das gar nicht möchte. Auch wenn ich ein Jahr lang, finanziell ist das ja auch eine Frage, das kostet ja auch Geld, ich habe keine Gemeinde, die mich da unterstützen kann. Freunde verlasse ich, ne? Ist einfach auch Luxus, den man aufgibt, ne? Also einfach die Gemütlichkeit, ja, was man hier alles so bekommt, Milch, Butter, die Dinge halt, die man braucht. Aber ich wusste, ich hatte gar keine Beziehung zu Gott. Ich wusste, da ist ein transzendentes Wesen, aber ich wusste, ich muss dieses Jahr machen. Und dieses Jahr war der Startschuss von meinem neuen Leben. Wenn ihr mich mit 23 oder 22 Jahren sehen würdet oder getroffen hättet auf der Straße, ihr würdet niemals denken, dass es der Gerrit ist, der heute hier oben steht. Es war ein Ereignis, was mein ganzes Leben beeinflusst hat. Und das an diesem einen Telefonat, wo ich diesen Impuls hatte und gedacht habe, ich muss das machen, auch wenn ich gar keinen Bock habe. Ich musste diese Entscheidung treffen. Aber nicht nur die Vision stärkt Maria, diesen Weg zu gehen, sondern auch das Zeugnis, welches der Engel ihr mitteilt. Der Engel ist ja auch schlau. Also erstmal gibt er ihr den Auftrag und er merkt vielleicht selber so, okay, das ist sehr überfordernd jetzt für Maria auch und deswegen gibt er noch ein Zeugnis hintendran. Und zwar fragt sie ja, hey, wie soll das gehen, wie soll ich schwanger werden, ich bin nicht verheiratet. Dann gibt er die Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und da hat vielleicht der Engel schon gedacht, okay, das könnte jetzt relativ überfordernd sein für Maria. Und deswegen gibt er noch hinten dran hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Und Maria kannte ja Elisabeth. Sie wusste, dass sie viel zu alt war, um ein Kind zu bekommen. Und sie wusste auch, dass sie als unfruchtbar galt. Und sie wusste auch, was das für ein Wunder ist, für ein übernatürliches Wunder, wenn sie wirklich schwanger ist. Sie ist im 6. Monat schwanger. Also sie hat, und dann diesen letzten Satz, denn für Gott ist nichts unmöglich. Wo der Engel sagt, hey Maria, vielleicht hört sich das für dich gar nicht realistisch an. Das hört sich auch für uns nicht realistisch an. Trotzdem sagt er, für Gott ist nichts unmöglich. Und wisst ihr, eigentlich trifft Maria hier gar keine Entscheidung. Sie wird ja gar nicht gefragt. Sie wird nicht gefragt, hey Maria, hast du Lust, die Mutter des Jesus zu werden und irgendwie jetzt schwanger zu werden? Sie wird gar nicht gefragt, sondern der Engel sagt, du wirst schwanger werden. Sie hat gar keine Chance oder gar keine Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Aber sie hat die Möglichkeit, Frieden darüber zu bekommen. Frieden über diesen Plan Gottes und auch auf Gott zu vertrauen in diesem Plan. Was sie am Schluss ja dann auch macht. Sie sagt ihr dann, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. So, jetzt könnte ich sagen hier, das ist ja schön, das Thema ist Vertrauen auf Gottes Plan. Und wir haben es hier gesehen, Maria hat das auch gemacht. Also macht das auch am besten. Ja, für Gott ist nicht so möglich. Aber ich muss es, heute wird es einfach sehr persönlich und manchmal sind Predigten einfach so. Genau. Ich werde noch ein Zeugnis erzählen, was einige auch von euch kennen, aber vor allem ein Teil, der mir bei der Predigtvorbereitung einfach so präsent gekommen ist, der genau in diese Stelle reinpasst. Manche von euch wissen, Marie war mit Zwillingen schwanger und dann hatten, kurzer Wrap-up, also die hatten beide keine Überlebenschance, sollten, also in Bonn haben die an der Uniklinik gesagt, es wird keins überleben. Dann gab es irgendwann eine Wahrscheinlichkeit, eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass eins überleben kann. Ganz kurz gesagt, weil das eineiige Zwillinge, das eine Kind hat quasi dem anderen Kind alle Nährstoffe gegeben, dadurch hatte das andere Kind halt Wasser in der Lunge und einfach zu viele Nährstoffe gehabt. Und dann gab es die Möglichkeit, das eine Kind zu retten, dass es auf die Welt kommt. 23. Schwangerschaftswoche war das. Und wir hatten einen Termin in der Uniklinik Gießen. Und bevor wir da hingefahren sind morgens, haben wir uns mit Freunden getroffen. Wir haben mit Freunden in so einem zwei Wohnungen gegenüber gewohnt, in so einem Bungalow. Und dann haben wir uns getroffen abends zum Beten und haben zu viert gebetet und mit einer Person am Telefon. Und das war eine sehr intensive Gebetszeit mit sehr viel hörendem Gebet auch. Und auch zu schauen, was Jesus dazu zu sagen hat über diese Situation einfach. Und ich hatte vorher noch nie gehabt, so eine Situation, aber während dem Gebet habe ich eine Person gesehen, ich habe Jesus vor meinen Augen gesehen. Eine Person, wo Jesus auf mich zukommt. Und dann hat die eine Person gesagt, dann hör doch mal, was spricht denn Jesus zu dir? Was möchte Jesus dir denn sagen? Und ich habe nur ein Wort gehört. Er hat ein Wort zu mir gesprochen. Und das Wort war Leben. Und in der Situation, als wir da waren, habe ich das nicht meiner Frau gesagt. Ihr müsst überlegen, das ist eine sehr emotionale, geladene Situation über Monate schon. Und da so etwas reinzubringen, kann, vielleicht heutzutage würde ich es vielleicht anders machen, aber in der Situation, wenn es nicht geklappt hätte, wäre es sehr zerstörerisch gewesen. Auf jeden Fall habe ich das nicht gesagt. Dann kam Notkaiserschnitt. Das Kind, was wir eigentlich retten wollten, hat es nicht geschafft. Und das andere Kind, was eigentlich eine 0%ige Wahrscheinlichkeit hat, zu überleben, hat überlebt, hat gelebt dann. Und dann 23. Woche, ganz kleines Kind, muss ganz lang in der Klinik bleiben dann. Und jeden Tag quasi kämpft dieses Kind ums Überleben auch. Und immer dieses eine Wort, was ich im Ohr hatte, war immer Leben. Bis hierhin ging es ja erstmal gut, ja, es lebt ja noch. Aber jeden Tag ging ungefähr 5 Monate diese Angst, das Überleben. Und ich weiß noch, einer der ersten Tage, als ich im Büro war, ich habe ein Bibelprogramm, ein Bibelsoftware, wo meine Kommentare und so drin sind. Und da bekomme ich jeden Tag eine Grafik angezeigt mit einem Bibelvers. Und als ich, einer der ersten Tage, als ich wieder arbeiten kam, kam dieses Bild. Und jetzt bei der Vorbereitung habe ich genau dieses Bild wieder bei der Bibelsoftware gefunden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Natürlich, meine andere Tochter hat es nicht geschafft. Und jetzt könnte man sagen, hey, bei Gott ist doch alles so möglich. Aber da sind die Worte, die der Engel bringt und er sagt, der Herr ist mit dir. Das sind die zwei Worte. Der Herr ist mit dir oder die zwei Zitate. Der Herr ist mit dir und für Gott ist nichts unmöglich. Das ist diese Spannung, in der wir leben. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja Gerrit, das ist ja alles schön. Und du merkst da war ein Plan Gottes. Da war etwas, wo Gott Türen aufgemacht hat. Und du merkst, das ist genau das. Da möchte Gott mich haben. Da ist eine Möglichkeit, dass der Wille Gottes, wo er zu mir zeigt, da sollst du deinen Job anfangen, da sollst du, keine Ahnung, dich rein investieren und du merkst so richtig, Gott treibt dich da an und schubst dich in diese Richtung und auf einmal, von jetzt auf gleich, geht die Tür zu und du denkst dir, das hat doch alles genau gepasst, das hat sich genau nach deinem Plan angefühlt. Und dann möchte ich dir sagen dann, der Herr ist mit dir. Und bei Gott ist nichts unmöglich. Wir sehen immer nur, was gut für uns ist. Aber Gott sieht, was das Beste für uns ist. Und das begreifen wir manchmal nicht. Und manchmal ist genau die Option, die wir sehen, wo die Tür sich aufmacht, wo wir denken, das ist es. Wenn wir das haben, das ist Gottes Plan. Hey, vielleicht fühlst du dich aber auch so wie das Volk Israel, das 400 Jahre lang nichts von Gott gehört hat. Und vielleicht denkst du dir jetzt, der Gerrit erzählt hier von einer richtig krassen Begegnung auch mit Jesus, wo er auch noch zu ihm spricht auch noch. Ne? Vielleicht hast du das noch nie erlebt auch. Vielleicht denkst du, du fühlst genauso wie das Volk Israel, wo du denkst nur so, Gott, wo bist du? 400 Jahre lang Ruhe. Und dir möchte ich auch sagen, der Herr ist mit dir, so wie der Engel Maria begrüßt hat und den Worten, denn für Gott ist nichts unmöglich. Das sind Zusagen, die Gott zu uns spricht auch. Und in der bekanntesten Predigt der Welt, die ihr natürlich alle kennt, der Bergpredigt, die Matthäus-Evangelium steht, bringt uns Jesus bei, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Ja, das Vaterunser. Weiß nicht, ob du das kennst, ob du das auch betest, ob du es auswendig kennst oder was du damit auch einfach verbindest auch, ne? Ich bin Landeskirche aufgewachsen bei uns. Jeden Sonntag wurde das Gebet gebetet. Aber ich finde einmal sind es vorformulierte Worte. Ich möchte es einmal an die. Und da heißt bei einer Stelle, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist etwas, worauf wir vertrauen müssen, was auch nicht immer einfach ist. Ne? Manchmal läuft es alles und man denkt sich, bei Gott ist nichts unmöglich. Da ist ein medizinisch unmögliches Wunder passiert. Und auf der anderen Seite passiert etwas nicht und eine Tür geht zu. Und dann trotzdem in dem Vertrauen, auch wenn manchmal können wir das auch nicht, manchmal können wir das auch nicht einfach sagen, dein Wille geschehe. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ey, wenn du heute Morgen hier sitzt und du liest das Gebet jetzt hier und denkst dir, boah, das kann ich jetzt gar nicht beten. Das ist das Schöne am Vaterunser. Wir wollen es gleich zusammen machen. Wir wollen es gleich zusammen beten. Und wenn du merkst, du kannst heute Morgen gar nicht beten, du weißt, dein Herz ist einfach schwer jetzt, du bist in der Situation auch, wo du das nicht sprechen kannst, dann ist das Schöne am Vater unser, dass wir als ein Leib zusammen beten, dass hier Menschen sind, die für dich beten, wenn du gerade nicht beten kannst auch. Und das ist das Zeichen von diesem Vater unser auch, von dem gemeinsamen Gebet, aufzustehen als Einheit, diese Worte zu sprechen, die Jesus uns gelehrt hat. Und wenn du es nicht kannst heute Morgen, darfst du einfach ruhig sein. Weil das sind Menschen, die für dich mitbeten auch. Die beten, dein Reich komme. Hey, das fühlt sich nicht immer so an, dass dein Reich kommt. Ja, das fühlt sich manchmal absolut nicht so an. Und trotzdem ist es so, dein Wille geschehe. Lass uns zusammen aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der handelt. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der in die Schöpfung interveniert. Auch. Dass du ein Gott bist, der menschlich unmögliche Dinge tut, weil bei dir nichts unmöglich ist. Und unser Verstand, der begreift das manchmal nicht. Und dann begegnest du uns, genau wie der Engel Maria begegnet, in einer gnädigen Form auch. Und im Vertrauen zu sagen, hey, du siehst vielleicht jetzt gerade nicht, wofür das gut war, aber ich sehe den weiteren Blick, ich weiß, was das Beste für dich ist. Hey, da ist eine Tür zugegangen, wofür du gebetet hast, wo du gedacht hast, das wäre genau der Ort, genau das. Und du merkst, die Tür geht zu, aber Gott hat einen viel besseren Plan auch. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns siehst, dass du auf die Erde gekommen bist als Mensch auch, was so ein krasser Liebesbeweis ist auch. Und wir wollen jetzt mit den Worten beten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Hey, schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gern an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.